Der Einzug Jesu in Jerusalem. Normalerweise ja ein Predigtext, den man predigt zu Weihnachten, zu Advent. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und dann ist häufig dieser Predigtext. Oder zu Ostern, zu Karfreitag. Jesus kommt am Palmsonntag in Jerusalem eingezogen. Und es geht in Richtung Karfreitag und Kreuzigung und Ostern und Auferstehung. Das sind die üblichen Momente, wo man diesen Predigtext vor Augen hat. Und heute etwas anders. Ich möchte mit euch diesen Text lesen nach dem Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 19, 41 und 48, die Dinge, die nach dem Einzug Jesu in Jerusalem geschehen. Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn du doch nur erkannt hättest, was dir Frieden bringt, rief er. Aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen. Der Tag wird kommen, an dem deine Feinde einen Wall um deine Mauern aufschütten und dich von allen Seiten belagern. Deine Mauern werden fallen und alle Bewohner getötet werden. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Warum hast du die Gelegenheit nicht genutzt, die Gott dir geboten hat? Kaum hatte Jesus den Tempel betreten, da begann er, die Händler hinauszujagen und rief, ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jeden Tag sprach er im Tempel zu den Menschen, obwohl die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die führenden Männer des Volkes nach einer passenden Gelegenheit suchten, ihn umzubringen. Noch konnten sie nichts gegen ihn unternehmen, denn die Menschen folgten Jesus überall hin und achteten auf jedes seiner Worte. Der Einzug in Jerusalem einmal ganz anders. Mir selber war gar nicht bewusst, dass Jesus auf dem Esel wahrscheinlich wirklich geweint hat. Als Pilger, wenn man in Jerusalem einzieht, also das heißt, den ganzen Weg von Jericho immer ein Stückchen höher, dann zum Berg Zion. Wenn man das erreicht hat, ist man sicherlich froh und dankbar, kann sich ausruhen und freut sich. Jesus weint, als er in Jerusalem einzieht, als er von weitem Jerusalem sieht. Trauer. Jesus trauert über Jerusalem. Er sieht schon die Zerstörung, die die Römer ein paar Jahre, Jahrzehnte danach durchführen und anfertigen werden, sieht, dass das Volk Gottes nicht den Messias des Friedens erwählt und die Vergebung, sondern möchte, dass der Mörder freigelassen wird. Pilatus fragt extra nochmal nach. Jesus sieht das, was geschehen wird, sieht die Herzen der Leute. In dem Predigtext vorher und nachher wird deutlich, dass Jesus aus der Konfliktsituation mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten herauskommt. Beim Einzug in Jerusalem, während die Jünger Jesu rufen und schreien eigentlich, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Während die einen sozusagen das Lob Gottes rufen und schreien, schreien die Pharisäer dazwischen. Verbiete es deinen Jüngern. Verbiete es den Leuten, die rufen, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hör auf damit. Lass das sein. Eine ganz merkwürdige Situation muss da entstanden sein. Die einen breiten ihre Umhänge und ihre Anzüge und ihre Teppiche oder die Palmen oder was sie auch immer, die Palmzweige, die sie abgeschlagen haben, hin, freuen sich, jubeln, beten Gott an und die anderen schreien dazwischen und sagen, verbiete es denen. Hörst du überhaupt, was sie da rufen? Und Jesus sagt dann in einer Bemerkung, wenn die da schweigen, werden die Steine schreien. Bei dieser Gelegenheit kann man doch nur Gott loben. Der Messias zieht in Jerusalem ein, Wer wollte dazwischen schreien, hört auf damit. Pharisäer tun es, die Schriftgelehrten. Verbiete es deinen Jüngern. Jesus kommt aus der Konfliktsituation mit den Schriftgelehrten, mit den führenden Leuten Israels. Und der Predigttext mündet auch da hinein. Jesus lehrte täglich im Tempel, während die anderen seinen Mordplan, ihn umzubringen. Die Jerusalemer Bibel übersetzt seine Vernichtung planen. Was für eine merkwürdige Situation wird uns da aufgezeichnet vom Evangelisten Lukas. Dass Jesus da trauert, dass Jesus mit ganz geteiltem Herzen in Jerusalem einzieht, das kann man nachvollziehen. Jesus weint um das, was da geschieht. Ihr hättet die Möglichkeit zum Heil gehabt und habt sie verstreichen lassen, habt euch dagegen gewehrt. Und mir kommt dann dieses Wort Jesu, mir kommt dann dieses Wort der Leute in das Ohr, was sie bei der Verurteilung Jesu sagen, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Diese Selbstverfluchung der anwesenden Juden. Was für eine merkwürdige Situation, was für eine Situation, die sich keiner wünscht. Jesus kommt aus der Konfliktsituation mit den Pharisäern, mit denen, die ihn am liebsten gleich umbringen würden. Und sie suchen eine Gelegenheit und es bedarf nach einer ganzen Woche eine Konfliktsituation. Auseinandersetzung. Die Evangelisten, die Evangelien berichten immer wieder aus solchen Auseinandersetzungen, dass die Schriftgelehrten, die Pharisäer sich gegen Jesus wenden, ihn mit irgendwelchen rhetorischen Fallen versuchen, hinters Licht zu führen, zu einer Antwort zu bewegen, dass auch die Römer endlich eingreifen würden oder das Volk anfängt, sich von Jesus abzuwenden. Was ist mit dieser Frage? Was ist mit jener Frage? Was ist mit dieser Frage? Da hat jemand eine Frau und stirbt und sein Bruder heiratet sie und dann muss der, und wie wird es dann im Himmel sein oder wie ist es mit den Steuern? Jesus lebt in dieser Konfliktsituation mit den Pharisäern. Und seine Jünger kriegen das mit und nehmen wahr, dass die führenden Leute ihn nicht wollen. Was ist, wenn wir Situationen verpassen, wo der Himmel auf ist, ein Zeitfenster, wo deine Erlösung dir ganz nahe war? Die Möglichkeiten, den nächsten geistlichen Schritt zu gehen, und vielleicht musst du im Nachhinein wahrnehmen, ich habe es verpasst. Ich habe diese Tür zugeschlagen. Ich habe nicht gewollt. Ich hätte an der und der Stelle schon längst diesen oder jenen Schritt gehen können, aber was war da damals? Vielleicht geht es dir heute ganz ähnlich. Noch ist Gnadenzeit. Jesus lädt noch ein. Wir wissen ganz genau aus der Bibel, dass diese Gnadenzeit einmal zu Ende sein wird. Und dann wird Jesus uns nicht als der Erlöser begegnen, sondern dann als der Richter. Es ist schlimm, wenn man wahrnehmen muss, dass man bestimmte Heilszeiten, offene Fenster, die Gott mir geschenkt hat, die Gott dir geschenkt hat, verpasst hat. Aus irgendwelchen Gründen dran vorbeigerauscht ist. Und so geht es hier Jesus mit den führenden Leuten im Volk Israel. Heimsuchung. Jesus sucht sein Eigentumsvolk heim. Das Johannesevangelium schreibt im ersten Kapitel, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist genau diese Situation. Jesus kommt in sein Eigentum und die Seinen nehmen ihn nicht auf. Die Fronten sind verhärtet, es spitzt sich zu, die Kreuzigung, man riecht die Kreuzigung schon, das, was geschehen wird, die Fronten sind hart geworden. Jesus treibt die Händler aus. Die Erwartung an Jesus, an den Messias, wenn er denn kommt, ist Erlösung. Und Erlösung wird in der damaligen Zeit so verstanden, Erlösung von der Besatzungsmacht, von den verhassten Römern. Wenn der Messias kommt, wird er uns endlich erlösen. Dann hat dieses, was die Römer hier veranstalten, hat endlich ein Ende. Das, was Jesus tut, er kommt in sein Eigentumsvolk Und das Reinigen beginnt beim Volk Gottes. Er treibt die Händler aus dem Tempel. Er treibt nicht die Römer aus Jerusalem heraus. Wenn Gott handelt, beginnt er immer an seinem Volk zuerst zu handeln. Und wenn du zum Volk Gottes gehörst, zum Reich Gottes, zu einer Gemeinde gehörst, dann musst du damit rechnen. Wenn Gott anfängt zu handeln, wenn du um Erweckung betest, wird er immer bei dir zuerst anfangen mit diesem Moment der Erweckung. Den ersten Schritt wird er mit dir gehen. Und wenn du dieses Zeitfenster verpasst, was dann? Jesus kommt in Jerusalem hinein, die Leute erwarten, er schmeißt die Römer heraus und das, was er tut, er reinigt den Tempel, das Haus Gottes. Wisst ihr nicht, dass mein Haus, dass das Haus Gottes ein Haus des Gebetes sein soll? Was habt ihr draus gemacht? Jesus beginnt an seinem Eigentumsvolk zu handeln. Wenn ich mein Leben Jesus gegeben habe, heißt das, dass er mein Herr ist. Dass er nicht nur der Herr der anderen ist, nicht? Er müsste mal bei der anderen Gemeinde aufräumen oder er müsste mal bei dem aufräumen, der da neben mir sitzt. Nee, wenn ich wüsste, was da... Man möchte immer, dass Jesus das tut, was mich selber nicht betrifft, aber man sieht die Fehler des anderen, dass Jesus bei dem aufräumt. Jesus beginnt immer bei mir selber, bei dem, der zu ihm gehört. Bevor Jesus die Welt bürstet, fängt er im Reich Gottes an. Er kommt in sein Eigentumsvolk und da fängt das Handeln Gottes an. Wenn Jesus mein Herr ist, dann nimmt er diese Herrschaft wahr. Also er kommt nicht nur als Gast, wo er dankbar ist, dass er irgendein Gästezimmer benutzen darf, sondern er kommt als Hausherr und rückt die Möbel im Wohnzimmer gerade. Und das heißt, dass er mir schon auch mal das eine oder andere deutlich macht, dass das so und so nicht geht. Oder dass dieses oder jenes an Prioritäten anders gesetzt werden muss. Wenn die Arbeitszeit jetzt wieder anfängt mit dieser Woche, hören die Ferien auf, all dieses, es fängt wieder neu an. Also das heißt, einmal nachzudenken über die Prioritäten, die in meinem Leben drin sind, da sind. Ist das alles so nach erstens, zweitens, drittens richtig sortiert? Trachte zuerst nach dem Reich des Herrn. Ist das wirklich mein Maßstab? Oder kommt Frömmigkeit oder der Glaube oder Gott selber erst an dritter, vierter, fünfter Stelle? Einmal fragen, was heißt es eigentlich, dass Jesus Herr ist, dass er die Möbel meines Wohnzimmers, da wo ich lebe, da wo ich zu Hause bin, dass er mir die Prioritäten neu gerade rücken kann? Nach den Ferien, mit der Arbeitszeit neu anfangen, vielleicht neue Überschriften setzen. Er kommt in sein Eigentum, wohl dem Volk, dessen der Herr Gott ist. Das heißt immer auch, bei all dem Heil, bei all dem Segen, den er schenkt, auch Korrektur. Das ist bei Pflanzen und beim Heckeschneiden im Sommer natürlich auch. Wenn ich meine Nachbarn beobachte, dass sie Hecken schneiden, der Segen einer Hecke ist ja nicht, dass sie wuchert überall hin. Es muss ja beschnitten werden. Manche Dinge in meinem Leben wuchern irgendwo hin. Bestimmte Dinge wuchern aus, treiben aus. Und bestimmte Triebe sind einfach nicht sinnvoll. Es gehört zum Leben mit Gott dazu, dass er dann auch mal schneidet, dass er dann auch korrigiert. Wenn ich sage, Jesus ist mein Herr, heißt das eben auch, mich ihm zur Verfügung zu stellen, dass er mein Leben einmal durchbürstet, einmal durchkämmt, dass Dinge wieder in die Richtung, in die gerade Richtung hineinkommen. Was ist, wenn ich so eine Situation, so ein Zeitfenster des Segens Gottes verpasse? Gott ist ein gnädiger Gott, er wird immer wieder neu anfangen. Ich kenne das aus meinem Leben, bestimmte Dinge wollte ich nicht, habe sie zur Seite getan. Gott hat immer wieder angeklopft, aber er ist auch an der Stelle stehen geblieben. Er ist mit mir keinen Schritt weitergegangen, weil dieses eine Ding fehlte und ich wollte nicht. Er ist ein Gott der Geduld, aber er bleibt eben auf der anderen Seite auch stehen. Wenn er mit mir Schritte gehen möchte, dann geht er diese Schritte, wartet auf mich, solange ich brauche, aber geht dann diesen Schritt. Das mit der Tempelreinigung ist eine ganz heikle Sache. Dazu muss man verstehen, dass der Tempel kein Ort des Gebetes ist. Das, was da geschieht, ist etwas, was wir uns wahrscheinlich kaum vorstellen können. Es ist ein Schlachtfest. Die Priester hatten auch wahrscheinlich weniger einen Gottesdienst zu leiten in unserem Sinne, sondern sie hatten das Schlachten der Opfertiere zu tun. Und jede Familie zu den Pilgerfesten war jede Familie verpflichtet, Opfertiere zu bringen, und der Priester musste es begutachten, ob diese Opfertiere fehlerfrei sind. Und dann durften sie geopfert werden. Wenn jetzt aus dem Mittelmeerraum oder wenn aus Ägypten oder wenn aus dem babylonischen Zweistromland die Juden kamen, konnten sie keine Opfertiere 1000 Kilometer von Babylon nach Jerusalem bringen. Das ging einfach nicht. Man verkaufte das, was man hatte, um den Zehnten und um die Gaben, um die Opfertiere zu kaufen, brachte das mit nach Jerusalem und hatte dann natürlich babylonisches Geld in der Hand. Was denn sonst? Oder persisches, je nachdem. Oder wenn man aus Spanien kam oder aus Rom kam, dann konnte man natürlich nicht die Opfertiere über das Mittelmeer schippern, sondern dann hatte man das Geld, um sich in Jerusalem ein solches Opfertier zu kaufen. Dann hatte man römische Sesterzen oder die Ägypter hatten ägyptisches Geld. Das heißt, die Leute, die Juden, die in den einzelnen Ländern zu Hause waren, sind zu den Pilgerfesten gekommen und hatten wer weiß was für Geld. Es mussten Tempel, am Tempel mussten Geldwechsler sein. Denn man musste ja mit dem Geld dann vor Ort in israelischen Schekeln dann sich die Opfertiere kaufen. Das heißt, die mussten auch in der Nähe des Tempels sein. Schafe und Tiere, die wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass es ihnen jetzt demnächst an den Kragen ging. Das Blöken der Tiere, das Klimpern der Wechsler. Dass da der Tempel kein Ort des Gebetes ist, kann man sich vorstellen. Das war von Gott so in den Geboten vorgesehen. Angeordnet. Wie kann man aber Gott begegnen, wenn der fromme Trubel ist Reich Gottes eigentlich immer ein Ort der Stille? Es fängt doch schon an, wenn Kinder im Gottesdienst schreien. Ist es gut, Kinder in den Gottesdienst mitzunehmen oder nicht? Es fängt doch schon an dieser Stelle ist Reich Gottes immer ein Ort der Stille, ist Gemeinde immer ein Ort der Stille, wenn ein Handy klingelt oder jemand husten muss. Oder wenn man nach dem Gottesdienst gebackene Waffeln für den Missionaren Afrika verkauft. Oder wenn sich die Gemeindeleitung nach dem Gottesdienst vielleicht auch vorher schon schnell nochmal trifft, Dinge abspricht. Oder man irgendein Gemeindefest plant. Machen wir nicht ähnlichen Trubel in und um unsere Gottesdienste herum? Sind manchmal vom Kirchenkaffee über das Waffelnbacken bis hin zu wer weiß was? Sind unsere Gottesdienste Räume der Stille, wenn wir unsere Kinder mitbringen? Es ist eine ganz heikle Sache, das, was Jesus hier tut. Nachdem Jesus den Tempel gereinigt hatte, mussten ja die Wechsler wieder kommen, denn die Pilger waren ja verpflichtet, Opfertiere zu kaufen. Und es mussten ja Tiere in der Nähe des Tempels sein, denn die Pilger waren verpflichtet, für ihre Familie ein reines Opfertier zu opfern. Manchmal leben wir im Reich Gottes, man kann nicht genau schwarz oder weiß sagen, sondern man muss dann manchmal auch das eine und das andere tun. Es ist gut, wenn wir unsere Kinder mit in den Gottesdienst bringen, aber sie schreien manchmal. Es ist gut, wenn wir Waffeln backen für unsere Missionare in Afrika oder Asien oder wo auch immer sie sind. Aber Mitarbeiter verlassen dann den Gottesdienst und bereiten dann die Waffeln schon mal vor. Wenn das Überhand nimmt, Es ist so wie bei Martha und Maria, wenn die ganze Jüngerschar plötzlich kommt, die beiden Schwestern stehen da, die Jünger sollen ja was zu essen kriegen, kann ja nicht sein, dass sie noch einen Tag hungern. Und Jesus lehrt und dann setzt sich Maria hin und Martha hört den knurrenden Magen der Jünger. Was ist denn besser? Wie entscheidet man sich im Reich Gottes zwischen dem einen, dass man Gott begegnet und dem anderen, dass das Schwungrad, sagen wir mal, der gemeindlichen Aktivitäten ja laufen muss? Es muss ja in 14 Tagen eine neue Wahl stattfinden und muss ja, wir sind ja doch verpflichtet dazu, Gemeinde zu bauen, sichtbar zu bauen. Wir können uns nicht von der Welt zurückziehen, von der Hektik und dem Lärm der Welt. Und wenn draußen die Bahn vorbeifährt, Gott hat uns nicht in den Elfenbeinturm geschickt, sondern in diese Welt hinein. Und da sind wir manchmal mit solchen Entscheidungen gefordert. Und müssen manchen Kompromiss eingehen und sagen, hör mal zu, wir können nicht jeden Sonntag Waffeln backen, aber immer mal wieder ist in Ordnung. Das in dem Rahmen zu halten. Die Leute, die einen Gottesdienst organisieren, die Technik machen, den Lobpreis, haben am Sonntagmorgen nicht unbedingt Stille, sich auf den Gottesdienst vorzubereiten, sondern haben schon auch Technik, die ganzen Sachen einzustöpseln und aufzubauen und fertig zu machen, wenn das Überhand nimmt. Jesus macht den Israelis deutlich, dass dieses Maß an frommer Hektik, dieses Maß an Leben im Übermaß an Dingen, die wir noch organisieren wollen im Reich Gottes, dass das manchmal der Begegnung mit Jesus im Wege steht. Maria hat den besseren Teil erwählt, Martha. Und manchmal sind uns die Marthas lieber, denn wir brauchen das Kirchencafé. Ich wünsche mir, dass uns Gott da das rechte Maß schenkt. Manchmal braucht man einen harten Einschnitt, um zu sagen, so, jetzt höre ich mal ein Jahr auf, Kirchenkaffee zu organisieren. Ich möchte mal den Gottesdienst ganz normal in Ruhe mithören. Ich höre mal auf, im Kindergottesdienst zu sein. Ich möchte mal Gottesdienst erleben für mich selber. Und diejenigen, die wahrscheinlich immer den Gottesdienst hören, seit 20 Jahren im Gottesdienst sind, vielleicht sollten die dann mal ins Kirchencafé gehen und andere entlasten. Ihnen die Stille und das Nachdenken unter dem Wort Gottes erlauben, ermöglichen. Manchmal ist es dieses Maß an zu viel, wenn bestimmte Dinge Überhand nehmen, wenn man sich verlässt auf andere, und dann nicht wahrnimmt, dass sie vielleicht vor lauter Dienst im Reich Gottes die Beziehung zu Gott verlieren. Mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Maria hat den besseren Teil erwählt. Der Tempel, ein Ort der Stille, des Gebetes, der Begegnung mit Gott selber. Wir müssen aufpassen, dass unsere Gemeinden nicht zum Marktplatz werden, sondern dass wir die Menschen, die kommen, in die Nähe Gottes bringen. Dass wir bei dem, was wir an guten Dingen organisieren fürs Reich Gottes, nicht die Begegnung mit ihm selber verlieren, aus den Augen verlieren. Bei all dem, was man Gutes tun kann, ist das die Priorität. Das wünsche ich mir. Und doch müssen die Missionare in Afrika von den verkauften Waffeln leben und der dritte Weltladen in der Gemeinde und der Büchertisch und all diese Dinge. Wir können uns da nicht herausnehmen. Ich habe mich gefragt, was würde wohl passieren, wenn Jesus in unsere Gemeinden geht? Würde er dann zunächst einmal das Kirchencafé leer räumen? Was würde bei uns passieren? Wie sieht das mit der Stille bei uns vor dem Gottesdienst aus und nach dem Gottesdienst? Sind die Worte der Predigt so, dass sie in uns nachhallen? Oder warten wir schon auf das Ende des Gottesdienstes, weil wir die nächste Woche organisieren? Das kann wahrscheinlich jeder nur für sich selber und wir als Gemeindeleitung nur für uns entscheiden, wie wir das gestalten können. Und doch ist diese Ermahnung Jesu schon etwas, was wir hören müssen. Haus des Gebetes, nicht der Organisation. Ihm begegnen. Er ist der Herr der Welt, nicht wir. Jesus lehrt die Menschen. Jesus lehrt die Menschen und sie sitzen bei ihm und sie folgen jedem seiner Worte. Interessanterweise ausgerechnet, das ist der Moment, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht an ihn rankommen. Weil sie spüren, dass die Leute ihm folgen in dem, was er sagt und wie er das sagt und er predigt in Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Ihr kennt sicherlich diese Worte im Wort Gottes. Dass die Leute merken, da steckt etwas dahinter. Er will unsere Herzen erreichen, er will uns selbst erreichen. Nicht nur irgendeine Lehre weitergeben, sondern die Beziehung zu Gott selber. Zwanzig Anbetungslieder ersetzen nicht das Forschen in der Schrift. Weder von Siegfried Fietz noch von Darlene Tschech. Nimmst du dir Zeit, im Wort Gottes zu forschen? Nimmst du dir Zeit, selber zu beten und nicht nur die Anbetungslieder beten zu lassen? Also das Anmachen eines Handys bringt ja nicht, auch wenn der Anbetungslieder ist, sicherlich besser als manches andere. Die Multitasking-Fähigkeit ist vielleicht nur ein anderes Wort für Unkonzentriertheit. Dass man dies und jenes und dies und jenes sich Ruhe nehmen und einmal hinsetzen mit dem Wort Gottes. Da muss man sich wahrscheinlich während des Tages Zeiten suchen, wo das geschieht. Es muss nicht eine Stunde sein oder zwei oder was auch immer. Als ich damals Lehrling war, habe ich mich hingesetzt in unserer Mittagspause. Der Chef ist nach Hause gefahren, Mittagessen, und der Lehrling war alleine, das war ich ja, und der Geselle wohnte im Häuserkomplex, ist auch nach Hause gegangen. Ich hatte eine halbe Stunde, ich habe gegessen und dabei im Wort Gottes gelesen. Das hat mir viel gebracht. Die Stille der ganzen Werkstatt gehörte mir. Da könnte man auch alles andere machen. Also wenn der Lehrling alleine in der Werkstatt ist, uiuiui, da könnte man manches machen. Es gibt solche Momente, vielleicht sind es 10 Minuten, wo du einen Moment hast, der dir gehört, wo du Stille hast. Das Aushalten, die Gegenwart Gottes wahrnehmen, ihm antworten, nicht ein Anbetungslied anmachen, sondern selber antworten. Hören, was er sagt. Eine Fürbitteliste, dass ich an Menschen denke, dass Gott ihnen hilft. Manches Mal braucht es dieser Disziplin, Dinge zu strukturieren, zu helfen, solche Lücken zu finden und sie zu füllen. Und dann kann man sicherlich auch wieder Waffeln backen für die Missionare oder seinem Dienst nachgehen. Wir müssen unser Geld verdienen. Wir leben in dieser Welt. Eine heikle Sache. Was würde geschehen, wenn Jesus in unseren Tempel kommt und Dinge austreibt? An welcher Stelle würde er anpacken? Wichtig ist wahrzunehmen, dass Jesus zuerst am Reich Gottes beginnt. Bevor wir um die Erweckung der großen, weiten Welt, beginnt Jesus bei dir. Und wenn du wegzuckst, wird es mit der Erweckung in Mülheim nichts. Deswegen weint Jesus über Jerusalem. Ihr sollt ein Segen werden für die ganze Welt. Das, was ihr tut, ihr schreit beim Lob Gottes dazwischen, verbiete es deinen Jüngern, sie sollen schweigen. Was hätte werden können, wenn Israel, wenn ganz Jerusalem mit einstimmt in das Lob der Jünger und die Pharisäer nicht dazwischen geschrien hätten, hört auf damit. Wenn du das Zeitfenster der Gnade Gottes nicht packst, wird es nichts. Und von daher sollten wir uns Gottes Handeln und Gottes Reden nicht entziehen. Egal, wo er und an welcher Stelle er bei dir dabei ist zu arbeiten. Gott ist ein Gott der Gnade. Und bei Jesus unter seinen Füßen zu dieser Zeit war Petrus, der ihn ein paar Tage später verleugnet. Und auch der Judas, der ihn ein paar Tage später verkauft. Und auch der Thomas, der ein paar Tage später sagt, ich kann an gar nichts mehr glauben, Gott hat mich enttäuscht. Alle Jünger saßen zu dieser Zeit unter seinen Füßen. Ich glaube, zu den Füßen Jesu ist Platz für jeden von uns, egal an welcher Stelle er schon versagt hat oder noch versagen wird. Das wünsche ich uns. Jesu Einzug in Jerusalem, er schenkt Erlösung, aber er erlöst nicht von den Römern, sondern spricht den frommen Trubel an. Lasst uns miteinander beten. Wer den Mut hat, offen zu beten, laut zu beten, darf das gerne tun. Ich schließe das Gebet ab. Wer betet?